Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Hallo, hier ist der Tunjay, frisch von draußen reingekommen. Ich nehme mir gerade noch mal die Maske ab. So, jetzt lockert sich ja das Ganze hier ein bisschen, deswegen können wir das auch wieder im Studio machen. Mit unserer Gegensprechanlage, da bin ich wieder im Studio mit meinem Studiogast. Und wir haben wieder ein schönes Thema, über das es sich zu reden lohnt. Oder eigentlich mehrere Themen, denn der Wasim, der hier sitzt, ist keiner, der sich mit einem Thema im Leben begnügt, sondern der macht genauso wie ich mehrere Sachen parallel. Das ist so seine Art, denke ich mal, das Leben anzugehen. Wir haben, hallo Wasim übrigens.
Hi Tonche, danke für die Einladung.
Gerne doch. Wir haben schon einige Male miteinander zu tun gehabt, diverse Veranstaltungen. Und du bist ja auch, Gott sei Dank, stehst du immer gerne zur Verfügung, wenn es um wohltätige Zwecke geht, Sachen, die man mal für Unterstützung macht. Du bist gerne, supportest gerne Netzwerke, lokal vor allem, wenn es darum geht, auf Missstände hinzuweisen oder aber eben was zu sammeln für guten Zweck und so. Aber du bist ja nicht nur dafür auf der Welt, sondern im Grunde genommen bist du ja Musiker. Du machst Musik, Rap. Ja. Ist Hip-Hop deine Hauptbeschäftigungsebene momentan? Kann man das so sagen?
Momentan würde ich sagen ja. Aber genau, es gibt irgendwie so ganz viele Ebenen, die sich aber, glaube ich, auch unter dem Überbegriff Hip-Hop ganz gut zusammenfassen lassen. Also ja, Hip-Hop ist auf jeden Fall ein großer und langer Teil und, glaube ich, auch ein sehr breiter Teil meines Lebens.
Breiter Teil ist gut gesagt. denn Hip-Hop ist ja immer fat, sozusagen. Die Beats sind fat, die Bässe sind breit angelegt, sozusagen.
Ja, und Hip-Hop ist eben auch ja, so vielfältig und hat so viele Ebenen und so viele verschiedene Kunstformen, ja schon allein die Elemente und der ganze politische Kontext, es gibt einfach so viel her und natürlich jeder einzelne Text, jede einzelne Person hat wieder eine eigene Geschichte, eigene Perspektive, ist einfach ein ganz, ganz tiefes, großes Feld.
Ja, da gibt es immer noch Neues zu entdecken, obwohl man sich ja denkt, ja Hip-Hop ist schon alter Kaffee, kennen wir schon oder so.
Aber es entwickelt Hip-Hop
sich,
lebt.
Hip-Hop lebt und entwickelt sich weiter. Ich meine, ich tue jetzt so unschuldig, aber ich habe ja auch mit Hip-Hop-Kultur natürlich auch was zu tun. Ich gehöre zur ersten Generation der Aerosol-Artists und Graffiti-Writer in Europa und habe dadurch natürlich auch einiges an Hip-Hop mitbekommen. Hip-Hop ist für mich natürlich auch ein Impuls gewesen im Leben. Bei dir kommen mehrere Komponenten zusammen. Du produzierst selber Songs. Momentan bist du, glaube ich, auch beim neuen Main-Concept-Album am Start, das jetzt am 28.
Yes, übermorgen.
Übermorgen rauskommt. 3.0 heißt es.
Ja.
Die legendäre Truppe Glamourlicious, DJ Explizit und David P., die ja auch sehr lange schon Musik machen in der Richtung und immer sich treu geblieben sind, sich selbst und ihren Homies und ihren Netzwerken sozusagen und schön weiter produziert haben eigentlich die ganze Zeit und immer auch gute Sachen.
Seit 30 Jahren stabil, also richtige ja. Münchner Legenden und eine unglaublich unfassbare Ehre, da mit dabei sein zu dürfen. Ja.
Bei welchem Track bist du dabei?
Da heißt Keine Zeit. Da bin ich mit David P. eben und Boshizan, sind wir zu dritt.
Super. Da freue ich mich schon drauf. Wie gesagt, am 28. Mai kommt das Album raus. Und du bearbeitest schon auch bestimmte Inhalte oder überhaupt gerne Inhalte in deinen Texten. Es geht da nicht nur darum, Reimkunst aufs Parkett zu legen, sondern es gibt da noch eine zweite, auch eine dritte Ebene. Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
Ich glaube, es war auch ein Grund, warum mich David P. tatsächlich auch eingeladen hat, weil so hat er es mir auch erklärt, so hey, bei dem Track musste ich einfach an dich denken. Das war einfach ein Thema, wo Wasim was dazu sagen soll. Mhm. Und ja, es ist natürlich für mich, also ich bespreche auch mehrere Themen. Ich habe nicht nur ein Thema, was ich immer bespreche, aber ich glaube, insgesamt ist es einfach schon sehr sozialkritisch und politisch und conscious Rap. Und ich glaube, das ist vielleicht etwas, was es halt gerade nicht mehr so viel gibt. Das gibt es natürlich immer und vor allen Dingen im Underground, im Untergrund gibt es auch immer natürlich politische, diverse Perspektiven im Hip-Hop, aber gerade ist ja so eine große Deutsch-Rap-Welle und so ein Hype mit, ja, sag ich mal einfach ein bisschen Blech-Konserven-Pop-Rap-Musik im Prinzip, dass halt so ja diese politische Conscious-Schiene so ein bisschen untergeht, obwohl ich das auch gar nicht so krass so sehe, weil ich glaube, dadurch, dass Hip-Hop insgesamt mehr Aufmerksamkeit bekommt durch diesen großen Deutschrap-Hype, glaube ich, zieht es auch alle anderen Subgenres des Hip-Hops auch wieder mit nach oben. Und ich glaube, dadurch gibt es auch noch mehr Menschen, die dann auch in die Tiefe gehen. Und ja, ich schreibe insgesamt, würde ich schon sagen, eher tiefe, philosophische, weiß nicht, ja, spirituelle, politische Texte.
Davon werden wir ein paar Exemplare nachher hören, denn du hast ja was mitgebracht aus deinem Oeuvre sozusagen. Ich erinnere mich an diesem Punkt jetzt gerade ganz aktuell an das Album von Danger Dan, das letztens rausgekommen ist. Das hieß, wie hieß es nochmal?
Alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
Alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich fand das schon enorm, was er da hingelegt hat, tatsächlich richtig auch ein gut. Statement. Was natürlich auch Fragezeichen in den Raum wirft und ich glaube, darum geht es auch. Du heißt Wasim. Wasim ist aber eigentlich, ist es ein Künstlername? Wasim Radwan?
Also eigentlich nur Wasim und das ist tatsächlich mein zweiter Rufname. Also Wasim Radwan, würde ich sagen, ist mein zweiter Name, den ich durch meine arabisch-ägyptisch-afrikanische Familie bekommen habe. Also Wasim ist sozusagen mein zweiter Name, den ich bekommen habe. So werde ich dort auch genannt und mittlerweile werde ich auch hier überall so genannt und hat sich durchgesetzt, ist zu meinem Ruf- und Künstlernamen geworden. Und Radwan ist mein arabisch-ägyptisch-afrikanischer Nachname, also Familienname. Aber genau, ich heiße offiziell anders. Ja, im Pass habe ich einen wie soll man das sagen, einen deutsch klingenden Namen oder deutsch gelesenen Namen.
Achim Seger.
Genau,
obwohl, ein wohlklingender Name.
Genau, also damit mache ich auch immer mal wieder ein paar Türen auf, mit denen ich noch gar nicht rechne und kriege danach erst dann den Rassismus ins Gesicht. Also so White Passing oder so passiert mir immer mal wieder auch damit tatsächlich, ja. Aber genau, für mich ist natürlich jetzt auch mittlerweile Wasim ist auch ein deutscher Name. So, ne? Ich bin da und der Wasim ist hier und
damit aber du
ist
gehst ein deutscher damit Name. Auch strategisch um, würde ich mal sagen, oder? Also ich meine, es ist ja auf einer gewissen Hinsicht auch ein Vorteil. Es geht mir auch so, wegen meinem Aussehen passe ich dann meistens die Whiteys zuerst und dann kommt der Rassismus in dem Moment, wo sie meinen Namen hören und dann auf positive oder negative Art, je nachdem. Und mit der Zeit entwickelt man ja so eine eigene Strategie. Viele mit zweierlei Backgrounds entwickeln eine Strategie, die darauf basiert, sich selber erst einmal in Schutz zu bringen und seine eigene Laufbahn nicht zu zerstören oder nicht zu unterbrechen und die gut durchzuführen. Und andere, so wie ich zum Beispiel, ich nutze eine Strategie, die sozusagen Leute wie mich auch voranbringt. Das heißt, ich versuche meinem Gegenüber in dem Moment, wo eine blöde Bemerkung kommt, erstmal es nicht persönlich zu nehmen, aber dann schon auch dafür zu sorgen, dass es für die blöde Bemerkung Konsequenzen gibt. Nämlich auf einer mentalen Ebene oder auch auf einer emotionalen Ebene meinetwegen. Aber vielleicht auch politisch. Politisch ist alles, meiner Meinung nach. Hast du auch so eine Strategie?
Ich glaube, ich habe jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, ich glaube, ich habe schon meine Strategien auch gewechselt. Also ich habe ja, sage ich mal, bis ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, vielleicht 7, vielleicht 13, habe ich diesen Namen halt irgendwann bekommen, Wasim. Und das war natürlich schon auch erstmal neu, eine neue Welt, neuer Kontinent, neue Familie kennengelernt und so. Ich bin ja hier aufgewachsen, größtenteils ohne meinen Vater und habe dann sozusagen die ägyptische Seite erst später kennengelernt und dadurch kam dann auch dieser Name und klar, da muss ich damit auch irgendwie umgehen. Das hat natürlich dann schon auch einfach ganz klar, mir selber auch ganz klar gezeigt, okay, du hast halt noch einen anderen Namen und da ist wie noch ganz viel steckt da dahinter und ich glaube schon, dass es dann auch eine Strategie war, diesen Namen langsam irgendwie zu mir also ranzulassen und zum Beispiel alle meine Schulfreunde nennen mich Achim und auch viele meiner Familie nennen mich heute noch Achim, aber es ist immer mehr gewachsen und ich glaube schon, dass das eine Strategie war, auch Wasim anzunehmen und auch zu Wasim zu werden, sage ich jetzt mal, oder diesen Namen zu mir kommen zu lassen, war schon auch, glaube ich, eine Strategie, der auch was mit Rassismus zu tun hatte. Weil ich eigentlich immer, wenn ich Achim genannt oder gelesen oder gerufen werde, komische Blicke oder fragende Kommentare bekomme, hä, du schaust aber nicht aus wie ein Achim, so, ja. Und das war natürlich, ja, das macht natürlich schon auch irgendwie ein komisches Gefühl und eine Spaltung irgendwie zwischen dir und dem Namen oder frag dich, du musst dich halt immer fragen, hä, warum bin ich der Einzige, der solche Kommentare, also natürlich macht das etwas mit einem und ich glaube schon, dass Wasim das ein bisschen erleichtert hat, weil bei Wasim fragt niemand. Das passt einfach so, sozusagen, ja. Mhm. Für alle Menschen passt es dann irgendwie, ah, okay, ja, du schaust auch so aus, wie einer, der nicht von hier kommt oder so komisch halt. Aber für mich macht es eigentlich erstmal ein bisschen einfacher, weil ich da gibt es erstmal keine Fragezeichen.
Die Verhältnisse sind erstmal geklärt.
Beziehungsweise es gibt andere Fragezeichen. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, natürlich gibt es dann die Fragezeichen, wo kommst du her, aber die gibt es auch, also wenn sie mich dann sehen, dann gab es die Frage natürlich auch immer. Aber nur allein der Name Achim hat das jetzt erstmal noch nicht aufgemacht.
Ja, und die Fragezeichen sind für dich leichter einzuordnen, weil die Verhältnisse erst einmal klar sind. Ne? Ist natürlich auch ein mutiger Schritt, den Schritt zu gehen. Ich kenne sehr viele Karims oder Sharifs, die sich dann irgendwie Charlie oder Johnny genannt haben.
Und, andersrum, ja.
Und Giorgio und so kenne ich noch gut.
Ja.
Die dann auch ihr ganzes Leben lang Georgie geblieben sind. Aber es ist auch, ich denke, das hat auch was mit der Generation zu tun. Also ich selber gehöre auch einer älteren Generation an, bei denen man sich eher geduckt und versteckt hat. Ich selber habe es nie gemacht. Ich habe immer darauf bestanden, dass man mich Tuncay nennt und auch richtig ausspricht und nicht nur Tuncay oder Tuncay oder keine Ahnung wie, Dungay oder so. Und ich poche auch immer noch drauf und habe auch jetzt mittlerweile nicht so große Probleme damit, das einzufordern, weil ich der Meinung bin, dass diese Gesellschaft, in der sich Menschen mit meinem Background jetzt mittlerweile schon seit 60 Jahren befinden, laut dem Anwerbeabkommen 60 Jahre, davor haben ja Deutsche und Türken schon sehr lange eine teilweise auch traurige gemeinsame Geschichte. Aber man sollte sich eigentlich besser kennen, sage ich mal.
Ja.
Das findet aber bis jetzt sehr, sehr schwierig statt. Deswegen poche ich immer drauf. Und es gibt auch sehr viele Leute, die von sich aus auch lernen wollen, die dann auch wirklich interessiert daran sind, auch nicht nur die Sprache, sondern auch die Feinheiten in der Sprache zu erlernen sozusagen.
Ja, ich musste das ja selber durchgehen. Also ich habe ja selber erstmal genau. Die Kultur, die Sprache, die Feinheiten etc. kennengelernt und dadurch eben auch irgendwie Bezug zu diesem Namen bekommen. Und jetzt würde ich sagen, bin ich sogar nochmal auf einer vielleicht dritten irgendwie Selbstfindungsphase. Mittlerweile nenne ich mich Achim Wasim Seger. Also ich habe es jetzt irgendwie so zusammen integriert, auch aus verschiedenen Gründen, weil ich eben als Wasim, als Künstler auftrete, als Achim Seger zum Beispiel mit meiner Diplomarbeit oder mit anderen oder als politische Person, Aktivist oder so halt auch oft als Achim Seger angekündigt werde. Das heißt, jetzt habe ich es zu Achim Wasim Seger gemacht und irgendwie fühlt sich das jetzt gerade ganz gut an, weil da steckt irgendwie alles mit drin.
Mhm. Also macht ja auch Sinn. Also je mehr Komponenten man zur Verfügung hat, desto mehr kann man ja auch daraus ziehen. Das ist so meine Leitlinie, dass man sich auch irgendwann mal vielleicht dafür entscheiden kann, nicht für eine Seite, sondern die
beides
andere,
voll.
Sondern beides voll zu leben.
Yes. Genau.
Und dein Vater ist Ägypter.
Ja.
Und daher der Name, aber nicht nur der Name, sondern du bist ja auch gläubiger Moslem. Ist das auch, wie hat sich deine Religionszugehörigkeit entwickelt, sagen wir es mal so? Mhm. Also ich kann dir dann auch erzählen, wie es bei mir war. Warst du vorher Christ und hast dich dann für den Islam entschieden oder wie war das?
Ich würde sagen, ich bin, eigentlich kann man sagen, säkular, wenn dann eher christlich geprägt aufgewachsen, auch ein bisschen muslimisch geprägt. Also ich bin größtenteils mit meiner Mutter aufgewachsen, die selbst christlich aufgewachsen, aber dann zum Islam konvertiert ist, hat mich aber nicht wirklich islamisch erzogen oder muslimisch erzogen.
Mhm.
Ich würde sagen, ich bin westlich aufgewachsen, bis ich irgendwann meinen Vater kennengelernt habe und der hat dann schon auch natürlich den Islam, der ist auch praktizierender Muslim immer noch.
Mhm.
Und der hat natürlich dann mir die ganze Welt des Islams nochmal irgendwie eröffnet. Mhm. Und das hat dann auch ein bisschen gedauert. Wie gesagt, mit 13 war ich das erstmal in Ägypten, habe das dann auch nochmal von der anderen Seite kennengelernt, ein islamisches Land mal gesehen und nicht nur hier eine Person, die das so ein bisschen ja, irgendwie versucht, in den Alltag zu integrieren, sondern dort ist es halt Alltag. Und mein Opa war auch Imam und so in einer Moschee und so, hatte den Schlüssel dazu. Und also das war da sehr, sehr intensiv auf jeden Fall. Islamische Traditionen gelebt und ja, sehr intensiv. Und das hat dann bei mir ein bisschen gedauert und ich würde sagen, eigentlich erst nach ein paar Jahren, ich habe dann auch mal mitgefastet, auch mal mitgebetet, so ein bisschen kennengelernt, aber ich habe mich eigentlich erst mit 19 richtig persönlich dafür entschieden, den Islam anzunehmen und als Muslim zu leben und das auch zu praktizieren, soweit es mir geht. Und ja, ich würde sagen, seit ich 19 bin, ja, definiere ich mich selbst als Muslim richtig bewusst.
Da, du bist da ja auch relativ straight. Ich spreche dich jetzt extra deswegen an, weil du setzt dich ja auch für politische Dinge ein in deinem Leben. Und da gehört natürlich, ist natürlich nur eine Komponente von viel, da gehört natürlich auch die Diskriminierung anhand der Religionszugehörigkeit gehört da dazu. Und deswegen engagierst du dich auch natürlich unter anderem für Muslime, die hier diskriminiert werden. Und hast da sicherlich auch, du steckst da schon im politischen Kampf drin, mehr als ich. Also du bist im Grunde genommen ein Aktivist, der sehr gut, finde ich, zwischen den Generationen und den Wahrnehmungswelten und auch den Empfindungswelten kommunizieren kann. Nun mal gibt es zum Beispiel Workshops für ganz junge Kids, Hip-Hop-Workshops, wo ihr auch gemeinsam wirklich ganz bewusst Conscious-Texte produziert. Das hat jetzt letztes Mal stattgefunden beim KJR, glaube ich, in Ebersberg. Ne?
Das letzte Mal heute, aber ja, das war das letzte große Projekt, von dem du vielleicht mitbekommen hast. Ich komme gerade tatsächlich von so einem Workshop.
Aber okay, du machst es natürlich öfter. Genau. Das ist das Letzte, was ich mitbekommen habe. Mein Freund Leo Marz ist da nämlich engagiert in Ebersberg.
Big up, Leo. Guter Mann.
Ja, genau. Schönen Gruß von hier aus an dieser Stelle. Wie empfindest du diese Arbeit? Also du hast es da sicherlich auch mit ein paar heftigen Reaktionen hier und da mal zu tun, denke ich mir. Wie gehst du damit um?
Ja, für mich ist es irgendwie eine Art Selbstverständlichkeit, aber klar bin ich da auch irgendwie hingekommen. Mittlerweile würde ich sagen, gehe ich damit sehr gelassen und locker um und es ist irgendwie so ein großer Teil von meinem Alltag und von meinem Leben, dass es für mich Normalität ist. Aber klar, das war ein Weg dahin. Also erstmal musste ich ja selber eben meinen Weg zum Islam finden. Dann habe ich auch sehr lange nach einer Community gesucht in München, wo ich mich irgendwie wohlgefühlt habe oder richtig wohlgefühlt habe. Ich habe mich auch in anderen türkisch-arabisch, was auch immer, nordafrikanischen Moscheen, auch bosnischen Moscheen. Ich fühle mich da wohl, ich gehe da hin zum Beten, aber es war halt nie so ein Community-Feeling und das hat mir auch nochmal viel geholfen, als ich das MFI, das Münchner Forum für Islam, gefunden habe, wo ich auch immer noch aktiv bin. Das war sicherlich ein großer Schritt zur Selbstfindung und irgendwie zu so einer deutsch-muslimischen persönlichen Perspektive, das irgendwie zu erarbeiten und auch zu sehen, da gibt es andere, die irgendwie in ähnlichen Phasen sind. Das hat mir gut getan. Und ja, und dann hat sich das natürlich immer weiterentwickelt und mittlerweile bin ich ja auch nicht nur in der muslimischen Community, sondern auch in der, oder würde man sagen, auch in der interkulturellen, interreligiösen Dialog-Community. Da gibt es ja auch so ein paar Leute, die das halt ganz gut machen, finde ich, und sich da auch einsetzen aus den verschiedenen Perspektiven. Und da bin ich halt eben auch dabei, also zum Beispiel eben auch jüdisch-muslimisch oder christlich-muslimisch.
Das lebst du ja auch in deiner Familie. Du genau. bist verheiratet mit einer gläubigen Jüdin.
Ja, gläubig würde ich gar nicht sagen. Sie ist jüdisch, aber sie praktiziert es eigentlich nicht. Nee.
Okay. Aber dadurch hast du natürlich auch Kontakt zur jüdischen
Community. Genau, jüdische Familie. Also ich habe christlich, Kultur. Jüdisch, muslimisch, deutsch, afrikanisch, arabisch, irgendwie alles in der Familie, atheistisch wahrscheinlich auch. Also da ist irgendwie alles dabei, ja. Aber es gibt natürlich schon nochmal einen intensiveren Blick darauf. Also ich habe schon nochmal ganz viel gelernt und irgendwie ja auch nochmal eine Sensibilität dadurch bekommen oder halt, ja, mir erarbeiten dürfen, erlernen dürfen, einfach für ja, blinde Flecken, die man sonst hat. Und ich weiß dadurch halt auch, dass es die blinden Flecken auch von anderen Personen, die nicht muslimisch aufgewachsen sind oder den Islam nicht kennen, natürlich gibt es auch diese blinden Flecken auf mich oder auf die muslimische Community oder die Communities, da gibt es ja auch vielfältige, ganz unterschiedliche ja, Communities. Und deswegen ist es selbstverständlich, dass es da immer irgendwo schwarze Flecken gibt. Und ich finde es eher eine schöne Herausforderung und irgendwie was Interessantes, weil da sind wir ja dann wieder beim insgesamt Zwischenmenschlichen und überhaupt beim Hip-Hop und insgesamt bei Radiointerviews führen, einfach halt sich kennenlernen, aufeinander zugehen, Dialog und Offenheit. Ja, das brauchen wir da natürlich nochmal explizit, weil diese Menschen wirklich angegriffen werden und von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Das heißt, es ist sehr wichtig dort, diese Arbeit, aber es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Wie ist es, das ist jetzt eine Frage, die mich interessiert, nur ganz kurz zu meinem Background, ich bin sunnitisch aufgewachsen, ich habe mich dann aber komplett vom Islam, sondern auch von den abrahamitischen Religionen komplett gelöst. Ich habe da vertrete da eine andere Meinung. Nichtsdestotrotz vertrete ich aber auch die Meinung, dass Religionen, religiöse Kultur gelebt werden können muss, besonders in einem Land wie Deutschland, unbehelligt. Juden müssen mit Kippa auf der Straße rumlaufen können, überall, ohne belästigt zu werden. Und genauso ist es mit Muslimen und auch mit Christen. Und ich glaube, wir haben hier in Deutschland im Grunde genommen gute Voraussetzungen, dass wir diese Art des Zusammenlebens auch wirklich führen können. Ja. Und dafür setze ich mich auch ein. Also das ist mir auch wahnsinnig wichtig, obwohl ich selber eine Meinung habe, dass ich selber glaube zum Beispiel, dass die abrahamitischen Religionen für die Herausforderungen der jetzigen Zeit denen nicht gewachsen sind. Aber das ist natürlich ein Riesendiskussionsfeld. Das möchte ich hier auch gar nicht eröffnen. Aber ich wollte dir nur meinen Standpunkt auch mitteilen und gleichzeitig auch mitteilen, dass es geht, diesen Standpunkt zu vertreten und gleichzeitig auch Respekt zu haben vor Menschen, die einen anderen Standpunkt haben und ihre Religion leben.
Dann treffen wir uns doch wunderbar, weil das ist ja egal, aus welcher Perspektive du kommst, wenn du so kommst, dann können wir miteinander auskommen. Und zum Beispiel habe ich auch echt was für mich sehr speziell ist, zum Beispiel noch, auch jetzt vielleicht mal, um auf die Musik nochmal zu kommen. Ja. Ich habe jetzt ein Projekt, das kommt nächste Woche, kommt meine EP, The Motherland EP, zusammen mit Malcolm R. Und er ist ein...
Das auch noch.
Ja, also jetzt bin ich ja auf dem Main Concept, bin ich ja nur mit einem Track, nur mit einem Feature. Das reicht natürlich nicht. Auch wenn es die größte Nummer bis jetzt in meiner Karriere ist natürlich. Nee, aber es kommt nächste Woche eine EP und die ist zusammen mit einem chilenischen MC, also lateinamerikanisch. Auch eine krasse Geschichte dort, auch der Kolonisation, wie Afrika auch ausgesetzt und so. Klar. Der rappt auf Spanisch und nicht auf seiner indigenen Sprache zum Beispiel. Und wir haben zusammen auch ein Projekt gemacht und er ist Rastafari, also er ist praktizierender Rastafari. Und das war für mich auch nochmal, also da gibt es eben so ganz viele verschiedene Kreuzungen, sage ich mal, Intersections. Mhm. Und das war für mich super, super, belehrend auch. Der hat sich natürlich ganz krass mit Panafrikanismus auseinandergesetzt, mit Malcolm X, Marcus Garvey, die ganzen großen Menschen, habe ich nochmal einen ganz anderen Zugang dazu gefunden. Es war super, super für mich, ja, einfach bereichernd. Und deswegen ist da auch so ein Musikprojekt entstanden, weil wir uns durch die Musik kennengelernt haben, ausgetauscht haben und auch unsere Gemeinsamkeiten in der Spiritualität auch gefunden haben. Und ja, da glaube ich, würde auch der nächste Track ganz gut dazu passen, mal so ein bisschen so einen Einblick zu bekommen. Ja, kurz mal davor, weil vielleicht wissen es nicht alle, was das bedeutet. Der Track heißt Ital Life, also Ital geschrieben, Ital wie vital. Mhm. Ital Life bedeutet ein gesunder Lifestyle. Zum Beispiel vegan zu leben.
Also Ital heißt vital auf Patois.
Auf Patois, genau.
Ja. Also da lässt man das V vorne
genau,
weg.
Genau, genau. Ital. Und Ital Life heißt sozusagen ein conscious way, ein bewusster Lebensstil. Und im Islam gibt es ja auch so etwas, man kann es nicht hundertprozentig vergleichen, aber für mich bedeutet es etwas ähnliches Halal. Ja, also zum Beispiel auch eine gesunde, bewusste Ernährung. Ja, da gibt es zumindest Vorschriften, was ist irgendwie empfehlenswert, was nicht und so. Mhm. Und darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten, weil wir halt auch zusammen, er fastet, ich faste zu unterschiedlichen Zeiten, aber wir haben uns da natürlich gegenseitig besucht und haben uns da einfach sehr, sehr tief über unsere Spiritualität ausgetauscht und da sind solche Tracks halt entstanden. Mhm. Und jetzt hört mal rein, also es ist halt mehrsprachig, es ist Deutsch, Englisch, Arabisch, Spanisch.
Was wollen wir mehr?
Vielleicht versteht man nicht alles, aber ich glaube, man kriegt den Vibe ganz gut mit.
Wunderbar, wie heißt der Track nochmal?
Ital Life.
Ital Life, genau. Das ist der Track mit Malcolm R. Günther an der Technik übrigens heute, Günther Bauer. Und jetzt hören wir uns mal den Track von Wasim an.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
So, das war Ital Life von
Ital Life.
Wasim und
Malcolm R. Und am Ende auch noch DJ Bastik von der Crew an den Cuts und natürlich ganz am Schluss auch noch Marcus Garvey.
Originalzitat.
Yes.
Wunderschön. Das klingt natürlich alles sehr ideal, sagen wir es mal so. Das wird bei manchen Leuten, ich weiß es schon, auch Fragezeichen wieder hervorrufen, die dann natürlich ankommen mit kritischen Fragen und die dann, also ich sage jetzt mal, ich versuche jetzt mal diese Stimmen rauszufiltern aus dem Äther, ja. und stellen dir mal eine Frage, was machen wir mit den Menschen, die erst letztens während dem Nahostkonflikt hier in Deutschland mit tunesischen, türkischen, palästinensischen Fahnen waren das, glaube ich, auf die Straße gegangen sind und antisemitische Sprechchöre von sich gegeben haben. Wie gehen wir damit um? Was ist da los?
Boah, riesiges Thema, okay. Ja.
Muss schon auch sein.
Ja, ja, okay, versuchen wir es mal. Also, ich glaube, erstmal, diese Communities sind ja auch unterschiedliche Menschen, du hast gerade schon sehr viel aufgezeigt. Also es sind ja auch unterschiedliche Beweggründe, warum man sich dort anschließt. Jetzt sagen wir mal beim Nahostkonflikt oder israelisch-palästinensische Auseinandersetzungen, warum sich da zum Beispiel auch türkische Fahnen etc. dazu oder auch Menschen dazu berufen fühlen, dort mit auf die Straße zu gehen, sind ja immer sehr vielfältige Beweggründe. Ne? Ich glaube, generell muss man in all diesen Communities und immer zu jeder Zeit einfach darauf aufmerksam machen, dass bestimmte Sachen gesagt werden dürfen und bestimmte Sachen nicht klar gehen. So. Und ich glaube, das ist eine sehr schwierige Aufgabe in Deutschland, aber eine sehr notwendige, da einfach sich damit auseinanderzusetzen, okay, ab wann ist es denn eigentlich wirklich antisemitisch? Weil das ist ein rotes Tuch, das müssen wir auch lernen. Ab wann fühlen sich denn jüdische Menschen dadurch bedroht? Oder wird es auch wirklich dann, kann dazu führen, dass Gewalt auch gegen Synagogen etc. ausgeführt wird? Das muss man lernen. Und genau gleichzeitig muss man auch lernen, okay, bis wie weit ist es denn auch irgendwie legitim und in Ordnung, sich eben auch für die Rechte der PalästinenserInnen einzusetzen? Das ist, glaube ich, ein Prozess, den wir hier in Deutschland vor allem unbedingt lernen müssen, da uns politisch so zu positionieren, dass wir vor allen Dingen hier vor Ort den Communities keinen Schaden zufügen. Also weder antimuslimischen Rassismus noch Antisemitismus durch diese politischen Debatten irgendwie hier auf einmal existenter wird. Den gibt es ja schon, aber der bricht dann halt auch mal richtig los. Das finde ich ist eine ganz große gesellschaftliche Aufgabe, wie schon gesagt. Da laufen ja auch Menschen, die in Deutschland sozialisiert wurden, mit und so. Also da gibt es halt ganz viele Beweggründe, warum man so mitläuft. Und was ich eben gelernt habe, ist, dass es, also das war mir davor wirklich nicht richtig bewusst, das habe ich jetzt erst in den letzten Jahren gelernt, was denn eigentlich die israelische oder pro-israelische Seite überhaupt für Beweggründe hat. Da laufen ja auch Menschen, demonstrieren auch Menschen, da ist auch so viel Emotion, da ist auch so viel Leid und so halt auch auf dieser Seite. Und das überhaupt auch wahrzunehmen, braucht ja schon auch so eine gewisse Distanz vielleicht auch zu dieser ganz akuten, emotionalen Ärger und Aufgeregtheit.
Was natürlich auch schwierig ist.
Was schwierig ist, was auch nachvollziehbar ist, dass es das erstmal gibt, auch auf beiden Seiten. Aber wir brauchen halt Räume. Und da habe ich heute auch tatsächlich gerade mit einer internationalen Gruppe gesprochen, also mein Festival, also nicht meins, sondern wo ich auch mit dabei bin, das Ausarten-Festival, wurde ausgezeichnet für jüdisch-muslimische Solidarität vom EVZ und KIGA aus Berlin. Haben wir so einen Award bekommen und da ging es heute um eine internationale Gruppe von Menschen, die sich genau mit diesem Konflikt und mit jüdisch-muslimischer Solidarität auseinandergesetzt haben. Und da ging es ganz stark darum, dass wir halt vor allen Dingen in den Communities erstmal arbeiten müssen, dass wir sozusagen Safe Spaces brauchen, also Räume, wo wir uns geschützt unterhalten können, wo es auch erstmal vielleicht dann auch problematische Aussagen geben darf, aber die sind nun mal da. Aber das darf nicht direkt öffentlich überall rumposaunt werden. Aber wir brauchen Räume, die auch sozusagen gehostet werden, wo jemand da ist, der das dann auch auffangen kann, der mit den Menschen arbeitet, der auch fragt, warum ist es so, woher kommt es und das aufarbeitet. Wir brauchen da wirklich eine tiefe Aufarbeitung und finde ich auch erstmal in geschütztem Raum, sowohl für die muslimische, palästinensische, türkische, jüdische Community oder Communities. Und dann können wir auch irgendwann, glaube ich, zusammenkommen und uns auch ein bisschen, wenn wir uns mit uns selbst auseinandergesetzt haben und vielleicht auch schon mal versucht haben, die Gegenseite zu verstehen, dann kommen wir vielleicht ein bisschen näher, aber das ist natürlich eine große Aufgabe.
Also das sind quasi die Diskussionsräume, von denen die meisten eigentlich immer davon ausgehen, dass es die gar nicht braucht. Also auf deutscher Seite zum Beispiel, da habe ich ja bis vor kurzem, jetzt langsam flaut es endlich mal ab, aber jahrzehntelang hieß es ja dann, wenn man darauf hingewiesen hat, auf eben die Problematik der Rechtslastigkeit, nicht nur bei der Polizei oder bei der Bundeswehr oder bei den speziellen Einheiten sonst, sondern auch unter den Menschen, die sich selber als eventuell Linke bezeichnen oder auch Freidenker sein wollen oder so. Ja. Also ich sehe das ja sehr, sehr offen. Ich glaube, dass dieses faschistische Potenzial keine Ideologie ist, sondern im Grunde genommen ist es etwas anderes. Ja, es wandert zwischen den Ideologien hin und her. Aber dadurch, dass man es als Ideologie sozusagen gemarkt hat, kann man dann immer sagen, zum Beispiel, ja, ich bin Israelit, oh, ich bin Deutscher, bei mir kann es sowas nicht geben. Ich bin Türke, bei uns gibt es sowas nicht. Wir haben damals während der Inquisition die Juden aufgenommen, im Osmanischen Reich. Bei uns gibt es da überhaupt keine Diskussion. Bei uns gab es auch nie Sklaverei und so weiter und so fort. Also immer dieses sich verwehren gegenüber der Diskussion, das ist, glaube ich, so ein Thema, wo man wirklich Freiräume öffnen muss.
Ja, ich finde dieses Phänomen, sehen wir es auch gerade mit Black Lives Matter und sowas, ne? Das lässt sich ja auch dort ganz stark sehen, dass Menschen denken, sie sind nicht rassistisch oder wie auch immer, oder sagen, wir sind nicht rassistisch. Aber doch, es ist so, wir sind alle sozialisiert und aufgewachsen mit bestimmten Vorurteilen und rassistischen Denkmustern und Strukturen. Also auch die Institutionen etc., ja. Polizei, alle möglichen Parlamente, der Wohnungsmarkt, der Arbeitsmarkt, alles Mögliche ist Struktur, also durch strukturellen Rassismus geprägt. Und niemand von uns ist frei von Rassismus und niemand von uns ist frei von Antisemitismus. Nicht mal die Betroffenen selbst.
Genau.
Es gibt internalisierten Rassismus. Das heißt, genau. Du hast es schon selber
da
angenommen.
Da werden jetzt aber einige aufschreien, das weiß ich schon. Dürfen sie auch? Ihr dürft übrigens auch hier anrufen. 089-4895-2305 die Telefonnummer. Ihr könnt mit uns sprechen über dieses Thema, falls ihr interessiert seid oder ein Argument gerade auf den Lippen habt. 089-4895-2305. Entschuldige, kurze.
Du machst ja Sachen mit mir, okay, gut, ihr ruft mal an. das ist wichtig, muss gemacht werden. Also ruft an, wenn ihr was zu sagen habt. Aber was ich nur sagen wollte, ist, nobody's perfect. So, wir sind homophob und patriarchalisch und rassistisch und antisemitisch.
Wie sollte es auch anders sein? Ich meine, wir haben erst vor kurzem zwei Weltkriege hinter uns gebracht. Also so lange ist das jetzt auch nicht her. Ja?
So ist es. Und wir brauchen halt Aufklärung, Aufarbeitung. Da passiert gerade sehr viel. Es passieren gerade wunderbare, gute Sachen. Intersektionalität, struktureller Rassismus, all diese großen Begriffe werden jetzt langsam endlich mal überhaupt thematisiert, artikuliert und besprochen, aufgearbeitet. Da passiert natürlich gerade viel. Und natürlich sind noch nicht alle jetzt irgendwie an dem Punkt und natürlich sind auch noch viele dabei, andere Sachen mit reinzuwerfen, Wut, Angst, Ideologien etc. und dann halt auch schnell auf die Straße zu gehen und darin halt die Lösung zu suchen. Mag ein Teil davon sein, ich glaube, demonstrieren ist auch ein Teil davon und auch das führt uns wieder zum nächsten Schritt. Dann wird kritisiert, wird damit auseinandergesetzt, dann wird gesehen, okay, warum denkst du so? Lass doch mal mit diesen Menschen sprechen, mit den verschiedenen Communities, das aufarbeiten. Das ist natürlich viel Arbeit, aber es ist halt, passiert halt auch so viel und es gibt ja auch wirklich viel Leid dort unten, also und nicht nur dort unten, sondern überall. Auch hier gibt es Probleme, die müssen wir aufarbeiten und ich glaube, es ist immer ein bisschen besser, mit Verständnis ranzugehen und nachzufragen, woher kommt das, warum ist das so? Hey, hast du dir schon mal Gedanken gemacht über, warum das so ist und was das mit der Gegenseite macht oder den anderen Menschen? Und dann kann man halt ins Gespräch kommen, vor allem, und jetzt komme ich nochmal zum wichtigen Punkt, vor allem, wenn man ja selber auch von einer Art Rassismus oder Diskriminierung betroffen ist, sollte man, finde ich, schon auch empathisch sein, oder es ist zumindest eine Chance, glaube ich, wenn man selbst erkennt, dass man diskriminiert wird, kann man vielleicht auch schneller erkennen, wenn man selbst diskriminiert. Einfach, das sollten wir... Nee,
das glaube ich eben nicht. Ja, ich glaube, das fällt wahnsinnig vielen wahnsinnig schwer, das zu erkennen. Ich glaube, das fällt vielen sehr, sehr schwer. Ich habe da schon einiges erlebt, deswegen meine ich. Also die eigene Diskriminierung, die wiegt immer schwer. Das habe ich vor allem in der älteren türkischen Generation erlebt zum Beispiel. Aber wenn man dann jetzt zum Beispiel mit ihnen das Thema bespricht, die Geflüchteten, die gerade hier ankommen und wirklich vorm Ausstehen und vor einem kompletten Neuanfang und ihr ganzes Leben hinter sich gelassen haben, teilweise auch geliebte Menschen und den Großteil ihrer Familie, die in vielen Fällen auch einfach unwiederbringlich weg ist, nämlich tot, im Krieg gestorben oder so. Auch diejenigen, die selber vielleicht eine Fluchterfahrung gemacht haben und selber hier in Europa erst vor kurzem eine Fluchterfahrung gemacht haben, auch von denen verstehen, sehe ich, dass es wenige gibt, die in der Lage sind, diesen Switch im Hirn durchzuziehen und zu sagen, ah, okay, das ist so ähnlich, wie ich das damals erlebt habe oder mein Vater.
Ich glaube, dass dieser Moment noch kommen kann. Ich glaube, ich glaube auch, dass es umso schwieriger natürlich genau in so einer Situation ist, es umso schwieriger. Du musst ja erstmal deine eigenen traumatischen Erlebnisse etc. verkraften und dann erstmal dein eigenes gesundes Abwehrmechanismus-System irgendwie installieren, um mit sowas leben zu können, ne? Die sind, also die Menschen, die geflüchtet sind, ja in Deutschland immer noch krasser Diskriminierung ausgesetzt. Ja. Und von daher ist es ja, glaube ich, nicht daran, von den Menschen als allererstes zu erwarten, dass sie das schaffen. Aber ich glaube, dass der Moment irgendwann kommen kann, wenn man ihnen auch hilft, ihre eigene Fluchterfahrung aufzuarbeiten, ihre Position in Deutschland zu erarbeiten, ihre Rechte zu kennen etc., dann sollte damit automatisch auch einhergehen, die Rechte der anderen Menschen zu erkennen und sich dann zu solidarisieren. Und ich glaube schon, dass das Stichwort, wie gesagt, wir sind da noch sehr früh, ist wahrscheinlich eine Bubble, in der ich mich da bewege, aber intersektionale Solidarität ist für mich ein unglaublich wichtiges Wort und ein unglaublich wichtiger Moment auch jetzt gerade, weil darüber wird gerade gesprochen. Ich glaube, da liegt schon viel Potenzial drin.
Das ist wunderbar. Bei dem Thema machen wir auch gleich weiter, nachdem wir den zweiten Track angehört haben, den du uns mitgebracht hast.
Dann lass mich noch kurz was dazu sagen, ja, zur Einführung, weil dieser Track ist auch wieder mit Malcolm R., allerdings von seinem Album. Er hat auch ein Album produziert. Er lebt mittlerweile in den USA. Und in den USA gibt es ja zum Beispiel auch, ne, die ganze indigene Geschichte dort mit Kolonisation etc. Ja. Also Lateinamerika, Nordamerika, Afrika, andere Teile der Welt wurden kolonisiert. Und er hat ein Album dazu gemacht. Und es passt jetzt gerade sehr gut. Das haben wir auch vor ein paar Monaten schon rausgehauen mit Video, weil es einfach diesen Moment gerade des Black Lives Matter Movements und das Ende der weißen Vorherrschaft, diese ganzen Sachen, dass die endlich auf den Tisch kommen, aufgearbeitet werden, thematisiert werden, in Deutsch, in Englisch, in Spanisch, in Arabisch etc., ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen feiere ich diesen Track so und wollte es nur noch kurz mal einleiten, es passt eben auch ganz gut dazu. Und es ist ein bisschen kritischer Track, natürlich, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das auch hier in Deutschland anhören.
Okay. Wie heißt der Track?
Er heißt White Lies.
Ohne euch wird's traurig auf der 92.4. Traurig und still. Bitte unterstützt uns mit eurer Spende oder werdet Mitglied im Förderverein. Mehr unter www.lora924.de.
Ja, White Lies. Yes. Ein Track, der sich ganz dezidiert gegen die White Supremacy richtet. Auch im Verbund mit der, ich sag mal, christlichen Identität, die ja sozusagen ein Bett dafür geformt hat, für die Entwicklung der Kolonisation, die von Weißen durchgeführt wurde über Jahrhunderte hinweg. Es hat sehr viele unterschiedliche Auswirkungen gehabt, aber leider auch spätestens mit dem Ersten Weltkrieg, die Industrialisierung, der Erste Weltkrieg, auch die Industrialisierung des Krieges, der Materialschlachten, die Entwicklung der Materialschlachten, haben dazu geführt, dass wir jetzt im Nahen Osten noch so eine Situation haben, weil dort wurden einfach Grenzen mit dem Lineal gezogen. Menschen wie Lawrence von Arabien und Gertrude Bell wurden idealisiert, aber das, was sie mit sich gebracht haben, und Sykes-Picot, das sorgt für verheerende Zustände momentan da unten. Und das ist natürlich ein berechtigter Aufschrei, den ihr da von euch gelassen habt.
Ja, das wirkt noch heute. Also ist ja nicht nur in der Kunst so, dass es jetzt endlich thematisiert wird. Also da ging es jetzt zum Beispiel auch um das Weißwaschen von der Figur Jesus oder von der Person oder wie auch immer man ihn sieht. Und was das für Auswirkungen hatte, eben, dass das eben auch ganz konkrete Auswirkungen hatte, Kolonisation und Rassismus salonfähig zu machen und überhaupt erst ja durchsetzen zu können, indem man schwarze Menschen eben erniedrigt hat. Aber ich glaube, jetzt ist es halt eben auch ganz wichtig, das zu sehen, dass es durch Black Lives Matter etc. Auch wirklich eine politische Ebene bekommen hat. Die Kunst gab es ja schon immer, im Hip-Hop steckt das auch schon von immer drin, dass diese Themen thematisiert wurden, ist jetzt nicht unbedingt was Neues, vielleicht im deutschsprachigen Raum und vielleicht so explizit, ja. Aber insgesamt ist es natürlich, Rassismus ist ein langes Thema, was schwarze Menschen schon über Generationen, Jahrhunderte beschäftigt und auch der antirassistische Kampf. Und ich glaube, was schon wichtig ist zu erwähnen, ist, dass es jetzt dieses Jahr auch mit der Bundestagswahl nochmal eine ganz, ganz krasse Chance gibt. Ich bin ja auch politisch aktiv und wir werden nächste Woche tatsächlich die erste wirklich schwarze, also schönen Gruß an die CSU, es gibt eine echte schwarze Partei in Bayern. Genau, die Urbane, eine Hip-Hop-Partei, wird sich in Bayern gründen und dann auch zur Bundestagswahl antreten. Und da geht es eben genau um sowas, um diese nicht-weißen Perspektiven und dekoloniale Agenda und Perspektiven auch einfach in die Politik reinzutragen, weil natürlich haben wir hier eine Verantwortung gegenüber der Welt. Deutschland ist eine der wirtschaftsstärksten Nationen in Europa, sowieso sehr, sehr mächtig. Und mit der ganzen Geschichte, nicht nur von Europa, sondern auch noch explizit von Deutschland, auch Bayern mit Togo etc., da gibt es sehr krasse Verbindungen.
Ja.
Ist es sehr, sehr wichtig, dass es endlich auch andere Perspektiven, eben nicht weiße, schwarze People of Color, endlich auch ihre Perspektive in die Politik reintragen können. Weil das ist ein riesiges Thema und das werden wir auch nicht heute besprechen und das wird eben auch nicht in weißen Räumen besprochen werden, sondern das muss aus den Communities auch kommen.
Wie ist es mit der Urbanen? Also es gibt da sicherlich auch Menschen, die deutsch-deutschen Background haben und dort mitmachen, oder nicht?
Ja, also wir haben es so gelöst, dass wir sind die erste und einzige Partei Deutschlands, wahrscheinlich Europas, ich schätze sogar der Welt, mit einer zweiten Quote, also die sogenannte Frauenquote kennen wir ja schon, die haben wir auch. Bei uns ist es noch eine bisschen genderspezifischere Quote, ist eine mindestens 50% nicht cis-männlich. Das heißt, wir haben da auch nochmal die ganze LGBTQ-Thematik mit rein. Und jetzt kommt die zweite Quote und die ist das Besondere, mindestens 50% nicht weiß. Also mindestens 50% BIPOC. Und dadurch möchten wir einfach verhindern, dass in unseren internen Strukturen nicht die weiße Vorherrschaft dominiert und auch nicht das Patriarchat dominiert. Das heißt, dadurch versuchen wir einfach strukturell in unserer eigenen Perspektive sicherzustellen, dass die Unterdrückten eine Mehrheit haben, ja, und eine Perspektive durchsetzen können. Und das ist im Prinzip neu und einzigartig. Aber, glaube ich, ist auch ein bisschen die Zukunft, so machtkritische Politik zu machen. Und damit versuchen wir jetzt eben auch zur Bundestagswahl anzutreten. Dieses Jahr ist ein historischer Moment.
Hooray, da wünsche ich euch doch mal viel Erfolg. Bin ich sehr gespannt.
Ja.
Jetzt fällt mir aber etwas ein. Du bist selber Muslim, du bist in einer Partei aktiv, in der so viele verschiedene Perspektiven der Gesellschaft ihren Platz finden. Du selber bist mit einer jüdischstämmigen Frau verheiratet. Ihr habt doch ein Kind, glaube ich.
Ja.
Ja, wie alt ist es denn?
15 Monate.
15 Monate, ganz frisch. Einen schönen Gruß übrigens nach Hause, falls Danke. Sie zuhören. Kriegst du mit diesem ganzen Korb, den du dir da zusammengestellt hast, sage ich mal, kriegst du da auch eine komische Reaktion von der muslimischen Community? Da kann ich mir schon auch vorstellen, dass von dort auch kritische Stimmen kommen und die dann sagen, was bist denn du für einer?
Gibt's, ja, gibt's. Aber
wie geht man damit um?
Ach, ich gehe damit relativ entspannt um, weil ich zum Glück eben auch Zuspruch aus der muslimischen Community bekomme.
Mhm.
Und damit konzentriere ich mich einfach auf die Menschen, die halt den Weg mit mir gehen, das verstehen und mich da supporten und alle anderen. Ja, wenn es fundierte Kritik ist, ist es ja in Ordnung, dann höre ich es mir an.
Mhm.
Und wenn es einfach nur nicht in deinen Kragen passt, dann kümmere dich um deinen eigenen Kragen.
Du hast da, ich sag's jetzt schon mal, einen sehr abgeklärten Umgang damit. Den kann man ja nicht von jedem erwarten. Aber du bist Aktivist, du bist auch jemand, der sich ständig fortbildet, du bist auch jemand, der sich mit bestimmten Thematiken auf der tagesaktuellen Basis auch auseinandersetzt. Das heißt, du hast die wissenschaftliche Ebene auch parat, was eben aktuell, also den Diskurs hast du auch auf dem Schirm.
Ich versuch's bestmöglich.
Du versuchst es bestmöglich, aber so wie ich das mitkriege, bist du da schon gut mit drin. Das ist ja auch wichtig, dass man den Diskurs auf dem Schirm hat und sich dann nicht in die Diskussion hineingerätscht von der Seite, so querdenkermäßig, ist zwar ein schöner Begriff, aber bevor man in eine Diskussion sich hineingerätscht, muss man sich mit der Thematik schon auseinandersetzen. Und das wäre jetzt meine nächste Frage. Ist deiner Meinung nach, haben wir in diesem Land deiner Meinung nach genug kompetente Personen, auch so, ich nenne es jetzt einfach mal, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Fachpersonal, mit dem man quasi dieses Thema der Dekolonisierung, des Antirassismus auch wirklich mannigfaltig und auf breiter Ebene angehen kann?
Also ich würde sagen, es braucht strukturellen Wandel. Struktureller Rassismus und auch neokoloniale Strukturen sind ein strukturelles Problem und brauchen strukturellen Wandel. Das heißt, wir wissen jetzt noch gar nicht genau, wie viele Leute wir denn da eigentlich hätten. Es gibt auf jeden Fall Menschen, die dieses Thema angehen, sehr viele Menschen, und eigentlich erst die Möglichkeit erkämpfen, um dann eben all diese Menschen, die es vielleicht gibt, die aber gerade noch nicht gesehen, gehört werden oder den Job nicht bekommen oder nicht auf der Liste der Partei ganz oben stehen und damit in die Parlamente einziehen, ich glaube, da wird sich noch sehr viel zeigen. Also es wächst ja gerade. Ich glaube, auch die nächste Generation ist da schon sehr viel woker und weiter, als wir oft uns das zutrauen. Und von daher geht es jetzt eher darum, dass wir die Räume ermöglichen und die Räume schaffen, dass diese Menschen endlich gehört werden. Weil ich gehe davon aus, dass es sie gibt. Und wenn es sie noch nicht gibt, dann werden sie durch diese Räume wachsen und lernen und entstehen und kommen. Also das ist einfach wichtig. Man kann nicht sagen, ja, nur weil es das nicht gibt, brauchen wir es nicht. Sondern nein, wir brauchen es. Und es ist auch unsere Aufgabe als Gesamtgesellschaft, das auch zu empowern, das zu ermöglichen, die Räume dafür zu schaffen. Ansonsten brauchen wir es nicht wundern, wenn es das nicht gibt. Und wenn die Leute lieber was anderes machen, außer in der Politik sich zu engagieren und zu wählen, weil wen willst du wählen, wenn es da keine Perspektiven gibt, die dich vertreten?
Da braucht es dann natürlich auch budgettechnische Strukturen, die man schafft. Ja. Wenn wir schon bei dem Begriff Struktur sind, es muss Strukturen geben, um eine gesellschaftliche Weiterbildung in der Hinsicht auf breiter Ebene möglich zu machen. Es gibt natürlich einige Stimmen, die leider auch nicht wenige sind, die genau bei dem Thema aufjauchzen und sagen, ah, haben wir schon wieder diese, was ist denn, was sind das für Begriffe, BIPOC und so weiter und so fort. Und die Ewiggestrigen sozusagen, die auch beim Wort Gendern schon den komplett Tilt kriegen und natürlich dann auch einen Diskurs gegebenenfalls einfach blockieren, weil sie denken, ja, ist doch alles sinnlos, das macht doch keinen Sinn, es ging noch bis jetzt wunderbar, es ging aber nicht wunderbar.
Für sie ging es wahrscheinlich wunderbar.
Für sie ging es natürlich wunderbar, weil sie diese Thematik, die Problematiken nicht kennen, sie haben das Privileg. Und da muss man wahnsinnig viele Menschen mitnehmen. Das heißt, im Grunde genommen, so wie ich das richtig verstehe, befinden wir uns hier in Zentraleuropa in einem, ich sag's mal, Experimentiergefäß. Es ist ein gesellschaftliches Experiment, das stattfindet, das nach vorne zeigt, weil wir müssen lernen, mit Vielfalt und kultureller Vielfalt, geschlechtlicher Vielfalt, mit aller Form, mit jeder möglichen Form von Vielfalt umzugehen, sie zulassen zu können und zu akzeptieren. Das muss man aber nicht nur in Europa. Also man muss es auch woanders. Wenn ich da jetzt in die Heimatstadt, ins Heimatland meiner Eltern zurückblicke alleine, was man da für Probleme hat mit ethnischen Minderheiten und religiösen Zugehörigkeiten, auch mit Antisemitismus natürlich und sonstigen und Vorbehalten gegenüber Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen. Da muss ich schon sagen, wir haben diese Thematik ja überall. Also überall auf der Welt, wenn ich mir das mal genauer anschaue, deswegen habe ich jetzt mittlerweile auch eine andere Perspektive auf Deutschland, weil in Deutschland habe ich zumindest die Möglichkeit, so ein Experimentierfeld aufzumachen. Woanders, in vielen Ländern der Erde, kann man dieses Feld gar nicht aufmachen, weil das sofort zu einem Eklat führt, weil man sofort als Nestbeschmutzer tituliert wird oder so. Im Grunde genommen sehe ich das dann richtig, dass wir hier an einem neuen gesellschaftlichen Modell arbeiten, was ja eigentlich auch ein Privileg ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns in diesem Bereich zu betätigen. Das bringt aber auch mit sich, dass wir eben es lernen, Menschen, die gerade hierher kommen mit ganz neuen Ansprüchen und aus ganz anderen Regionen dieser Welt und mit ganz anderen Thematiken eben auch in unsere Gesellschaft hineinlassen zu können.
Ja,
das ist so ein ganz großes Thema, auch wirklich Platz lassen zu können. Ja. Für die Menschen. Also man kann sich nicht nur damit begnügen zu sagen, ah, ich lebe ja in Europa, wir sind ja schon ganz weit und so, sondern das bringt dann einen gewissen Anspruch mit sich. Bist du jemand, der diesen Anspruch auch gebührend lebt?
Ich weiß gar nicht, ob wir hier überhaupt so weit sind, aber also man muss ja auch sagen...
Ja, den Anspruch hat man ja.
Ja, wir haben halt auch viel kaputt gemacht. Also ich weiß nicht, also...
Es ist viel auch, Anspruch, aber...
Ja, aber es ist ja auch immer eine eurozentrische Sicht, immer dann zu denken, dass wir so ein bisschen die gerade so die Diskussion führen, wie sie geführt werden muss. Muss ja gar nicht so sein. Ich finde, die ganze Welt, die Menschheit, das Leben an sich ist ein Experiment. Ne? Und wenn wir voneinander lernen, dann lernen wir vielleicht auch zu merken, dass wir es gar nicht so richtig machen und wir haben es in der Vergangenheit extrem krass falsch gemacht, auch größtenteils. Also wer sagt, dass wir es jetzt gerade richtig machen? Natürlich müssen wir uns hinterfragen, reflektieren, aber ich glaube, dass auch ganz unabdingbar ist, dass wir auch eine nicht-eurozentrische Perspektive langsam lernen, weil ich glaube, was andere Teile der Welt über Europa gerade denken oder über die europäische Geschichte vor allem, ist, glaube ich, nicht nur positiv. Von daher ist es, glaube ich, auch, ja, da muss man einfach nochmal nochmal lernen, auch von anderen Perspektiven etwas anzunehmen. Und davon rede ich nicht nur von Perspektiven hier in Europa, in Deutschland, genau, sondern global. Wir sind mittlerweile global vernetzt und das ist die Zukunft.
Das heißt, nicht nur von der eigenen Geschichte, sondern auch von der Geschichte anderer Regionen zu lernen, was mal...
Die auch für zusammenhängen.
Auch gesellschaftliche Modelle, die vielleicht mal vor Jahrhunderten ganz gut funktioniert haben und ganz woanders stattgefunden haben, vielleicht sogar im also verschmähten Nahen Osten.
Oder in Afrika, Ujima, Ubuntu, genau. Zulu, you name it. Oh Mann, so viel, das ist rich. Das ist Weisheit und Reichtum auch dort. Ne? Würde perfekt zum letzten Track passen.
Ja, den lassen wir jetzt auch laufen, weil der Günther fuchtelt schon ganz wild. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Günther Bauer an der Technik, Dankeschön, Wasim, Radwan, Achim Seger hier mit mir im Studio. Ich verabschiede mich, ich bin der Tunjay. Wir sprechen uns und hören uns hoffentlich in einem Monat wieder. Tschüss.
Peace out.